Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Hallo Frau Nachbarin, deine Blumen gedeihen aber schön.
Ach hallo, schön dich zu sehen.
Ja, schauen Sie mal, ich habe mir was mitgebracht.
Ein Hase? Ist das noch von Ostern? Wir haben Juli, schon eine Weile her, oder?
Ja, also die sind in der Gemeinde noch so ein bisschen übrig geblieben. Aber gut, dass du eine genommen hast.
Ach ja, und sonst so? Wie geht's deinem Rücken?
Es ist ein Wunder. Ich bin komplett geheilt. Die Schmerzen sind wie weg. Seitdem die Brüder bei mir waren und mir die Hand aufgelegt haben und mich auch noch gesalbt haben, sind die Schmerzen wie weggeblasen.
Brüder? Was für Brüder? Ich dachte immer, du hast keine Geschwister.
Hab ich auch nicht, aber ich meine die Ältesten.
Noch älter als du?
Ja, also ich meine, der Jakobus hat auch in der Bibel gesagt, man soll die Ältesten rufen, wenn man Beschwerden hat.
Jakobus? Wer ist das denn? Muss ich den kennen?
Also ja, also der Jakobus ist aus der Bibel und in der Bibel steht auch, man soll seine ganzen Lasten unter das Kreuz legen.
Kreuz? Also jetzt wird's gruselig. Warst du auf dem Friedhof oder was? Liegt er dort begraben, dein Jakobus?
Nein, aber seitdem ich meine Sachen unter das Kreuz gelegt habe, fühle ich mich auch so getragen. Das musst du auch mal ausprobieren.
Getragen? Hat dieser Jakobus dich getragen? Also ich könnte das nicht mit meiner Schulter. Also weißt du, also ehrlich gesagt, ich fürchte... Also ich glaube, du bist doch noch nicht wirklich gesund. Also mich zwickt zwar auch hier und da, aber dein ältester Jakobus, der kommt mir nicht ins Haus. Wer weiß, wohin der mich trägt.
Woran denkst du, wenn du an Nachbarn denkst? Hast du da vielleicht die ein oder andere nervige Geschichte im Kopf? Oder versteht ihr euch super, dein Nachbar und du, und ihr seid sogar befreundet? Also wenn ich an Nachbarn denke, dann denke ich an den Nachbarn aus meiner Kindheit, der neben meinem Elternhaus gewohnt hat. Und es war ein älterer Herr und der hatte irgendwie immer an allem etwas auszusetzen. Sei es die Hecke, die von unserem Grundstück so ein paar Zentimeter über unseren Zaun auf seine Einfahrt ragte und die seiner Meinung nach einen Rettungswagen blockieren würde, wenn er denn mal einen Rettungswagen bräuchte und wir die unbedingt direkt abschneiden müssen. Oder sei es unser Walnussbaum, der im Herbst immer seinen Laub verlor und das ausgerechnet in seinem Garten und er dann die ganze Arbeit mit unserem Laub hatte, den wir dann nach vieler Diskussion irgendwann endlich gefällt haben, damit Ruhe ist. Oder ich denke noch an eine andere Situation und zwar war ich als Kind, habe ich gerne auf unserer Straße mit Kreide gemalt. Und eines Tages kam unser Nachbar in seinem schwarzen Mercedes vorbeigefahren, ließ das Fenster runter und meckerte mich so richtig an, dass es ja überhaupt nicht ginge, dass ich hier mit Straßenkreide malen würde, weil wenn es regnet, dann läuft die ganze Sutsche den Berg runter in seine Einfahrt und dann wird sein schwarzer Mercedes, der immer in der Garage stand, aber das ist ja egal, wird der dreckig. Deswegen dürfte ich hier nicht mehr mit Straßenkreide malen. Das sind so meine Erfahrungen mit Nachbarn. Also ich habe auch noch gute gemacht, aber das sind die, an die ich das erste Mal gedacht habe. Hast du vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht oder vielleicht sogar noch viel Schlimmeres? Nachbarschaftsstreit. Über wen lässt es sich denn besser ärgern als über den eigenen Nachbarn? Allein in einem Jahr, landeten 300.000 dieser Nachbarschaftsstreitigkeiten vor Gericht. Der Bundesdurchschnitt für Nachbarschaftsstreit liegt bei 46%. Norddeutschland ist da ganz weit oben mit 54% und so die Mitte Deutschland, da gehören auch wir in Hessen zu, liegt bei 46%. Man kann also sagen, dass jeder Zweite, auch hier von uns, schon mindestens einmal einen richtigen Streit mit seinem Nachbarn hatte. Unsere Nachbarn, das sind die Menschen, die außerhalb unserer Familie am nächsten an uns dran wohnen. Ja, teilweise sogar im selben Haus. Das sind die, denen wir oft begegnen. Was denkst du über deinen Nachbarn oder deine Nachbarin? Und was denkt dein Nachbar oder deine Nachbarin wohl über dich? Weiß er oder sie, dass du Christ bist? Und wenn ja, woher weiß er oder sie das und woran merkt er das? Franz von Assisi hat einmal gesagt, predige das Evangelium zu jeder Zeit. Wenn nötig, benutze Worte. Ich glaube also, dass es ganz viele verschiedene Arten und Weisen gibt, wie wir das Evangelium heute unserem Nachbarn erzählen können. Wenn wir allein in die Bibel schauen, da finden wir viele unterschiedliche Menschen und ihre Wege mit Gott. All diese Menschen sind auf ihre eigene Art und Weise Zeugen. Und das macht sie aber noch lange nicht makellos. Denn auch diese Menschen in der Bibel, die haben ihre Fehler und Schwächen. Und sie sind noch lange nicht besser als wir heute. Und Gott gebraucht sie damals mit ihren Fehlern und er gebraucht auch uns heute mit unseren Fehlern auf unsere Art und Weise. Zum Beispiel muss ich da an Petrus denken. Petrus ist so ein richtiger Haut-drauf-Typ. Der steht oft in der ersten Reihe. Er ist konfrontativ, voller Elan, entschieden, mutig und mit klarer Kante redet er nicht lange um den heißen Brei herum, sondern überzeugt seine Gegner oder seine Mitmenschen mit Argumenten. Er ruft zur Entscheidung für Jesus auf. Wenn er von einer Sache überzeugt ist, dann gibt es kein Halten mehr. Petrus ist der, der sich am Pfingsttag in Jerusalem vor tausende Menschen stellt und ganz klar die Schuld der Zuhörer am Tod von Jesus benennt. Petrus stellt hier das Gericht Gottes dar. Er nimmt kein Blatt vor den Mund und doch benutzt ihn Gott. Und vielleicht benutzt auch Gott dich, wenn du so ein Petrus bist. Aber denk bitte daran, wenn du mit deinen Mitmenschen redest, dass du ihnen immer wieder auch in Liebe begegnest. Denn auch wenn es Wahrheit ist, Wahrheit ohne Liebe, die verletzt. Oder ein anderes Beispiel, Paulus. Paulus ist nicht so konfrontativ wie Petrus, sondern er liebt es zu diskutieren. Nächtelang um die Wahrheit zu ringen. Wissbegierig, analytisch und logisch setzt er seine Argumente mitten im Leben seines Gegenübers an. Und dann geht er so Schritt für Schritt Richtung Evangelium. Vielleicht hast auch du dir super viel Wissen über die Bibel und Gott und den Glauben angeeignet und schon richtige Argumente vorbereitet. Und du bist auf Argumente und Fragen vorbereitet und kannst in der Regel die Antworten geben, wenn du dich so mitten in eine Diskussion hineinstürzt. Da kann es aber auch mal passieren, dass du vielleicht keine Antwort hast. Und wenn das der Fall ist, dann bitte ich dich, das auch zuzugeben. Weil als Christen haben wir nicht die Lizenz, auf alle Fragen eine Antwort zu haben. Und das Wichtigste aber noch ist, es geht nicht darum, jede Diskussion zu gewinnen, sondern es geht darum, Menschen für Jesus zu gewinnen. So ein Petrus und ein Paulus, die benutzen auf jeden Fall Worte, um das Evangelium zu verkünden. Aber Franz von Assisi, der spricht ja auch noch davon, dass wir zu jeder Zeit das Evangelium verkünden sollen. Wie kann das denn vielleicht aussehen? Schauen wir in die Bibel, da finden wir den Zöllner Levi. Nachdem dieser Jesus begegnet, gibt er eine große Party. Er konfrontiert seine Freunde nicht selbst, er präsentiert auch nicht gute Argumente. Levi investiert in gute Beziehungen. Er lädt seine Freunde ein, weil sie ihm wichtig sind. Und er lädt auch Jesus ein, weil Jesus ihm wichtig ist. Menschen wie Levi, das sind oft sehr gute Zuhörer. Und sie haben ein großes Interesse an den Menschen. Sie sind gute Unterhalter, kontaktfreudig, neigen aber auch manchmal dazu, sich mehr für die Bedürfnisse ihres Gegenübers zu interessieren als für abstrakte Gedanken. Da sind Menschen und deren Bedürfnisse wichtig. Und dann wird erst in Beziehung investiert und dann in Beziehung und dann nochmal in Beziehung. Und irgendwann später, da kommt vielleicht die Botschaft. Aber aus Angst um eben diese gute Beziehung, da kann es auch schon mal passieren, dass Jesus nicht auf die Party mit eingeladen wird, weil man will ja gemocht werden. Für mich ist da aber die Frau am Jakobsbrunnen ein Vorbild. Nachdem sie Jesus begegnet, lädt sie ihren Nachbarn, ja sogar das ganze Dorf, zu Jesus an den Brunnen ein. Solche Menschen, die sind gastfreundlich, beziehungsorientiert und überzeugend. Sie lernen gerne neue Leute kennen und finden schnell neue Freunde. In England war einmal die erfolgreichste Werbung für den Glauben die schlichte Frage: Sag mal, hättest du nicht Lust, am Sonntag mit mir in den Gottesdienst zu kommen? Ist das bei uns auch so? Lass uns mal schauen, wer von uns ist letztlich hier, weil er irgendwann mal von irgendwem hier in den Gottesdienst eingeladen wurde? Hebt mal eure Hand. Es sind schon ein paar und einige und es ist toll, dass wir hier in der Gemeinde Leute haben, die andere zum Gottesdienst einladen. Und ich habe euch noch ein ganz tolles Beispiel von so einer Geschichte mitgebracht. Hört selbst.
Nach einer Hirnblutung, wo ich dann einige Wochen im Koma lag und dann eine Kopf-OP mit einem Schrittmacher im Kopf bekam und 9 Wochen danach schon wieder eine schwere OP mit einer Krebsdiagnose. Danach ging es mir dann sehr, sehr schlecht und dann kam eine Krankenschwester zu mir ans Bett und fragte mich, ob sie mal für mich beten dürfte. Ich denke, ich habe genickt oder ja gesagt. Sie betete nur für mich mit meinem Namen und sie bat Gott darum, dass ich wieder gesund würde. Irgendwann, da ist etwas mit mir geschehen und ich sagte zu ihr, ich will diesen Glauben und das Vertrauen zu Gott auch bekommen. Ja, das war mein Ziel. Ich wollte wieder leben. Ein Leben mit Gott. Und diese Krankenschwester ist meine beste Freundin geworden. Sie hat mich in die FWG Wetzlar gebracht, wo ich mit meinem Dank, Gebete und Lobpreis an Gott mit anderen Christen leben darf. Ein Leben mit Gott, mit Jesus, das ist Friede, Dankbarkeit und Liebe. Gott hat mir ein neues, schönes Leben geschenkt. Und dafür danke ich. Ja, es ist schön, mit Gott zu leben.
Wir sehen also, es gibt ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen, wie Gott Menschen gebraucht. Hast du dich eben irgendwo wiedergefunden? Schlussendlich musst du selbst die Art und Weise finden, mit der du dich wohlfühlst, damit es eben nicht zu solch unangenehmen Situationen am Gartenzaun kommt, wo du auf Biegen und Brechen deinem Nachbarn die Ostertüte, die im Juli immer noch in deinem Zuhause oder mit deinem Auto rumfährt, überreichen musst und ihm von den Wundern Gottes erzählst. Wenn wir so eine Aktion hier in der Gemeinde machen, dann ist es kein Zwang oder kein Druck, dass du jetzt das machen musst, sondern es ist ein Angebot. Wir wollen dir vielleicht eine Idee geben, wie du deinem Nachbarn begegnen kannst. Aber es soll keinen Druck auslösen und dich in eine Rolle zwängen, in der du dich nicht wohlfühlst. Ich habe dir eben 4 unterschiedliche Beispiele aus der Bibel gezeigt. Sie alle haben ihre gute Nachricht weitergegeben und alle auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und das waren noch lang nicht alle Möglichkeiten. Du selbst, du darfst deinen eigenen Weg mit Gott finden. Und ich hoffe, du bekommst heute eine Idee davon, wie das vielleicht in deinem Leben aussehen kann. Und es gibt kein richtig und falsch, kein besser oder schlechter. So unterschiedlich Petrus, Paulus, der Zöllner Levi und die Frau am Jakobsbrunnen auch sind, eine Sache, die vereint sie doch alle. Sie sind alle Zeuginnen und Zeugen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 spricht Jesus zu den Jüngern: Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Der Heilige Geist, der ist das wesentliche Moment in meinem Leben und er ist der, der uns Kraft gibt. Christus macht hier deutlich und erweitert die Aussage dann insofern, dass er seine Jünger als Zeugen bezeichnet. Zeugen, die berichten, was sie erlebt haben. Zeugen im Gericht, sie sind nicht die Verteidiger, sind nicht die Ankläger und schon gar nicht die Richter. Sie sind die, die erzählen, was sie erlebt haben. Mehr und nicht weniger. Du selbst als Person, du sollst Zeuge und Zeugin des Evangeliums sein. Und daher ermutige ich dich, reflektiere deine Geschichte mit Jesus. Denn der einfachste Weg, der führt über deine eigene Geschichte. Vielleicht denkst du jetzt gerade, naja, die ist jetzt nicht so spektakulär. Aber ich glaube, dass genau das gut ist, weil dann ist sie viel anschlussfähiger an das Leben unserer Nachbarn. Vielleicht helfen dir die folgenden Fragen, um einmal deine Geschichte zu reflektieren. Die findest du auch im Vertiefungsblatt auf der Homepage. Was hat Christus in meinem Leben getan? Was hat er in mir verändert? Warum glaube ich? Wer war ich vor 10 Jahren und wer bin ich heute? Welche Auswirkungen hat der Glaube in meinem Leben? Wo ist mir Jesus ganz persönlich begegnet? Welche schwierigen Lebenssituationen hat er geholfen zu lösen? Wo hat er mir den Weg gezeigt? Wo habe ich seine Sicherheit erlebt? Oder wo habe ich vielleicht sogar ein Wunder erlebt? Du selbst, du kannst das beste Zeugnis von einem Leben mit Jesus sein. An dem, wie du dein Leben führst, daran können die Mitmenschen sehen, dass du Christ oder Christin bist. Und auch das kann schon wieder ganz schön Druck auslösen, oder? An meinem Leben soll mein Nachbar erkennen, dass ich Christ bin? Oder an meinem Leben soll mein Nachbar vielleicht sogar Gott erkennen? Ich soll Zeugin von Gott sein und auf ihn hinweisen? Wenn ich an meinen Nachbarn von früher denke, dann ist das manchmal ganz schön herausfordernd gewesen. Aber das Gute ist, Gott lässt uns damit jetzt nicht alleine, sondern er gibt uns die Kraft und den Beistand, den wir dafür brauchen. Er gibt uns den Heiligen Geist. Denn in Apostelgeschichte 1, Vers 8 wird noch ein anderer wichtiger Aspekt beschrieben. Die Kraft, Zeuge zu sein, die muss ich nicht selbst produzieren oder machen, denn als Christinnen und Christen leben wir mit dem Heiligen Geist in uns. Er ist in mir und er gibt uns die Kraft, die ich brauche. Und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. Der Heilige Geist, der will uns mit Gedanken und Gefühlen inspirieren, damit wir übersprudeln von Gottes Liebe und diese dann in andere weitergeben, damit wir inspirierend sein können. Aber mal ehrlich, glauben wir das noch? Oder sind wir manchmal irgendwie auf dem Weg zu sagen, aus meiner Kraft schaffe ich das schon ganz schön gut alleine? Was ist die Voraussetzung für solche Erfahrungen? Ein Schlüssel ist es, den Heiligen Geist bewusst in und durch mich wirken zu lassen. Dafür braucht es meine Offenheit, dass der Geist mit seiner Kraft in mich kommen kann. Das ist mein Anteil. Aber der Heilige Geist, der ist ein Gentleman. Der benutzt mich nicht einfach wie eine Marionette. Er steuert mich nicht fremd oder lenkt mich ohne meinen Willen. Vielleicht hast du im Juni ja schon mal so eine Erfahrung gemacht, wenn du Matthias Challenge angenommen hast und jeden Morgen ganz bewusst mit dem Heiligen Geist gestartet bist. Wir müssen dem Heiligen Geist Raum geben, dass er wirkt und ihm das Recht erteilen, das auch in uns und durch uns zu tun. Deswegen ist ein großer Teil der Inspiration meine Offenheit für sein Handeln in meinem Leben. Ohne meine Offenheit, den Geist wirken zu lassen, werde ich nicht inspiriert und werde ich auch nicht inspirierend sein. Es gibt Momente, in denen der Geist Menschen zusammenbringt. Es sind Zeitpunkte oder konkrete Situationen und Orte, an denen er wirkt. Ein echtes Gespräch ist schließlich nur möglich, wenn zwei Menschen zur selben Zeit am selben Ort sind. So war es in der Bibel und so ist es auch heute noch. Und in solchen Momenten, da spricht man vom sogenannten Kairos. Der sogenannte Kairos, die gute Gelegenheit Gottes, beschreibt den richtigen Moment, den richtigen Augenblick Gottes, etwas zu tun oder zu sagen. Oder es auch sein zu lassen. Wir können diese Momente nicht machen. Das ist Gottes Sache. Aber wir können die Augen und Ohren offen halten, um diese Momente zu erwischen und beim Schopf zu packen. Ich muss da an folgende Situation denken, die ich genau noch vor Augen habe. Ein paar Tage nach der Beerdigung kam unsere Nachbarin zu uns an die Tür und hat geklingelt. Voller Trauer suchte sie bei uns ein offenes Ohr. Und ihr war es wichtig, nach dem Tod ihres Mannes zu uns zu kommen, sich bei uns zu entschuldigen für all die Sticheleien, die ihr Mann uns all die Jahre über angetan hat. Und ihr war aber auch noch wichtig, sich zu bedanken, weil ihr ist aufgefallen, dass wir gar nicht zurückgeschlagen haben. Und dafür, da war sie dankbar. Und daraufhin hat sie immer wieder das Gespräch bei uns gesucht und irgendwie auch ihre Trauer verarbeitet. Diese Geduld und Freundlichkeit all die Jahre, die haben wir nicht aus unserer eigenen Kraft geschafft. Und diese Situation da, als die Frau an unserer Tür geklingelt hat, die mussten wir nur noch ergreifen. Wir mussten nur noch die Tür aufmachen und sie zu uns einladen. Und den Rest, den hat Gott gemacht. Wie solche Geschichten ganz konkret auch hier in der Gemeinde aussehen können, wenn der Kairos ergriffen wird und man als Zeugin und Zeuge von Jesus Christus Menschen begegnet, das hören wir uns jetzt an.
Ich hatte mal eine Situation auf meiner Arbeitsstelle. Da hatte der Mann einer Kollegin einen total schweren Schlaganfall. Ich wusste auch, dass es meiner Kollegin total schlecht geht, weil sie nicht wusste, ob er das überlebt. Da bin ich zu ihr hin und habe ihr angeboten, wenn sie möchte, dass ich gern für sie beten würde.
Als Krankenschwester im Krankenhaus, da trifft man oft auf Menschen, die sich in Krisensituationen befinden.
Ich habe allerdings nicht damit gerechnet, dass sie das so verstanden hat, dass wir das jetzt direkt tun.
Manchmal ergibt es sich, dass man dann auch ein bisschen Zeit miteinander hat und dass man da wirklich auch mal zu sagen kann, dass Jesus einfach alles im Griff hat, dass sie bei Gott angenommen sind, so wie sie sind und dass all das Unvermögen, was sie in den Menschen bisher kennengelernt haben, dass Gott kann, dass ihm alles möglich ist und dass wir da hoffen dürfen und einfach ihm vertrauen dürfen.
Und habe ich gesagt, klar, dann können wir jetzt zusammen beten und haben einfach für ihn gebetet, aber auch für sie selbst gebetet.
Als ich vor einigen Jahren in den Betrieb kam, wurde das Verhältnis zu den Kollegen relativ bald ein gutes. Durch Pausengespräche stellten sie fest, dass ich da irgendwie in der Kirche bin, in so einer freien Gemeinde eben. Mit der Zeit bemerkte ich, dass darüber keine weiteren Gespräche erwünscht waren.
Manchmal kommt es auch zu einem Gebet und da ist es auch schon vorgekommen, dass dann wirklich dem Patient und auch mir die Tränen über die Wangen gelaufen sind, einfach weil wir so gerührt waren von dem, was Jesus da in dem Moment bewirkt hat.
Und das war eine tolle Erfahrung, glaube ich, für uns beide, weil sie einmal gemerkt hat, ja, wie wichtig mir Gebet ist, dass sie auch gespürt hat, wie viel Vertrauen ich in Gebet setze und dass sie auch gespürt hat, dass das wirklich Reden mit Gott ist, Reden mit dem Papa, Reden mit dem Vater.
Vor vielen Jahren saßen meine Mitbewohnerin und ich abends oft noch bis spät in die Nacht zusammen und manchmal, besonders in den Sommermonaten, kam unsere Nachbarin spontan dazu. Wir unterhielten uns über dies und das, auch über den Glauben. In dieser Zeit schlossen wir sie ins Herz und beteten viel für sie.
Dass man versucht, das im täglichen Leben ganz natürlich, auf natürliche Art und Weise weiterzugeben. Ich hoffe, dass damit Menschen aufmerksam werden auf Jesus und dass man auf diese Art und Weise vielleicht auch tiefer ins Gespräch eintreten kann.
Wir sind Briefe Christi. Und wir werden gelesen von den Menschen und ganz besonders von unseren Nachbarn, mit denen wir schon ganz viele Jahre oft zusammen leben, in der Nähe leben, in alltäglichen Situationen, sie uns kennen, beobachten, so viel von uns mitbekommen.
Vielmehr wurde mein Reden und Handeln bewertet. Es wurde faktisch zu meinem biblischen Aushängeschild. Wie gehe ich vor anderen mit meinen eigenen Fehlern um? Wie rede ich über andere? Wie arbeite ich?
Letzte Woche hörte ich völlig überraschend, dass diese Frau, und wir haben schon lange keinen Kontakt mehr, inzwischen zum Glauben gefunden hat. Sogar ihr damaliger Freund, ihr jetziger Mann, ist voll mit Gott unterwegs. Und das hat mich so berührt. Ja, ich habe für sie gebetet, aber hatte ich wirklich den Glauben, dass es passieren würde? Was für ein Privileg, fast 15 Jahre später davon zu erfahren, was mein kleines Gebet bewirkt hat.
Für mich war es irgendwie eine tolle Erfahrung. Ich habe ja eigentlich so gedacht, ich bete mal schön zu Hause für sie. Und dass Gott gesagt hat, nee, Jochen, sei mutig und bete für ihren Mann. Das fand ich irgendwie toll, dass Gott die Situation so gelenkt hat, ganz anders, als ich es vielleicht mir gewünscht hätte. Aber ich glaube, es war gut und für uns beide eine schöne Erfahrung.
Jesus hat sich Zeit genommen für Menschen. Jesus hat auf die gewartet, hat Gelegenheiten gesucht, hat Arbeit liegen gelassen. Und war da und hat gehört.
Was für tolle Beispiele, wie es aussehen kann, Zeuge und Zeugin von Jesus Christus zu sein und als solche seinen Mitmenschen und auch Nachbarn zu begegnen. Predige zu jeder Zeit das Evangelium. Wenn nötig, benutze Worte dazu. Ist dein Leben so inspirierend, dass dich dein Gegenüber fragt, was bei dir anders ist? Denn wir sind Briefe Christi und werden gelesen von den Menschen und ganz besonders von unseren Nachbarn, mit denen wir oft schon viele Jahre lang zusammenleben. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.